Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Ich gebe zu, ich finde es immer noch ein bisschen verrückt. Wenn ein Fernsehreporter früher von irgendwo in eine Nachrichtensendung zugeschaltet werden sollte, dann musste da zumindest ein Kleintransporter durch die Gegend fahren, manchmal auch ein richtiger LKW, also der berühmte Ü-Wagen. Ältere Semester werden sich daran vielleicht noch erinnern. Tja, und der konnte dann über Satellit eine Verbindung zum jeweiligen Fernsehstudio aufbauen. Alles unfassbar teuer und unfassbar aufwendig. Heute reicht für ein ordentliches Videobild schon ein Smartphone aus. Und immer häufiger werden tatsächlich auch Reporter, Experten oder Politiker per Smartphone in Fernsehsendungen zugeschaltet. Die Technik für Videokonferenzen steckt bei vielen von uns also inzwischen tatsächlich einfach so in der Hosentasche. Oder sie steht auf dem Schreibtisch und steckt im Laptop oder eingestöpselt am PC. Aber wie setzt man sich eigentlich für so eine Videokonferenz gut ins Bild? Gerade wenn es darauf ankommt, beispielsweise bei einem Bewerbungsgespräch, wenn ich bei einer Konferenz einen Online-Vortrag halten soll oder wenn ich vielleicht selbst Online-Seminare oder Kurse per Internet geben möchte. Worauf sollte ich achten, wenn ich Konferenzen oder Seminare mit vielen Teilnehmern plane? Und wie sorge ich dafür, dass so eine Videokonferenz nicht langweilig oder langatmig wird? Um solche Fragen soll es heute bei uns im Marktplatz gehen, aber natürlich auch um die Technik, die ich brauche, um typische Probleme und wie ich sie umschiffen kann. Unser Thema heute: Skype, Zoom, Teams und Co. Videochats und Videokonferenzen professionell nutzen. Meine Expertinnen und Experten dafür sind dieses Mal Sebastian Klöss vom IT-Branchenverband Bitkom. Er ist dort zuständig für den Bereich Consumer Technology, wie es bei Bitkom so neudeutsch heißt. Er kümmert sich also um Technik, die bei uns Normalbürgern zum Einsatz kommt, und er kennt sich deshalb auch bestens aus mit dem Thema Videotelefonie und Videokonferenzen. Er ist uns aus unserem Berliner Funkhaus zugeschaltet. Hallo Herr Klöss, schön, dass Sie beim Marktplatz dabei sind.
Schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Mein zweiter Experte ist Jörg Geiger vom Computermagazin Chip. Er schreibt seit vielen Jahren über Technik und Multimedia-Themen und er hat schon viele Artikel über Videochats und Videokonferenzen geschrieben. Heute sitzt er im Studio des Bayerischen Rundfunk in München und er ist uns ebenfalls Experte hier im Marktplatz zugeschaltet. Lieber Herr Geiger, willkommen in unserer Runde.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Und meine Expertenrunde hier komplett macht Ariane Berz. Sie moderiert selbst regelmäßig Veranstaltungen, ganz klassisch vor Publikum, das dann auch bei ihr tatsächlich im Saal ist, aber auch Online-Veranstaltungen. Sie weiß bestens, wie man sich dort ins Bild setzen kann und wie man typische Fehler vermeiden kann. Und das erklärt sie auch in Schulungen und Seminaren. Und sie hat außerdem auch noch ein Buch zum Thema Videokonferenzen geschrieben. Heute sitzt sie im Hörfunkstudio beim SWR in Baden-Baden und ist uns ebenfalls hier im Marktplatz zugeschaltet. Hallo Frau Berz, auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Ja, schönen guten Morgen und danke, dass ich mit dabei sein darf.
Ja, herzlich gerne. Und natürlich soll es bei uns auch wieder um Ihre Fragen gehen, um die Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Wie nutzen Sie bisher Videochats und Videokonferenzen? Vor allem beruflich oder machen Sie es auch privat? Machen Sie vielleicht selbst Online-Seminare oder haben Sie per Videokonferenz beispielsweise schon Bewerbungsgespräche gemacht oder auch virtuelle Wein- oder Spieleabende mit Freunden? Was klappt gut und wo gibt es bei Ihnen vielleicht auch immer mal Schwierigkeiten? Melden Sie sich bei unserem Hörertelefon. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe. Unser Thema heute: Skype, Zoom, Teams und Co. Videochats und Videokonferenzen professionell nutzen. Und vielleicht sollte ich noch mal dazu sagen, ich spreche zwar hier gleich mit meinen Gästen über Videokonferenzen, aber wir können uns leider nicht sehen. Aus unerfindlichen Gründen gibt es auch im Jahr 2022 bei Zuschaltungen aus anderen Radiostudios in Deutschland in der Regel nur den Ton, aber kein Bild dazu. Also wenn wir uns hier mal zwischendurch ins Wort fallen, dann liegt das auch daran, dass wir uns hier nicht einfach kurz mal per Gesten oder per Handzeichen verständigen können. So, das ist genug der Vorrede. Bevor wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen, hier nochmal kurz zusammengefasst ein paar Hintergründe und Begriffe zum Thema.
Videokonferenzen sind eigentlich eine vergleichsweise alte Erfindung. Schon in den 1930er Jahren gab es erste Versuche dazu, auch wenn man damals noch vom Bildtelefon gesprochen hat. Neue Anläufe zur Einführung von Videokonferenzen und Videotelefonie gab es in Deutschland in den 1980er Jahren über die damals hochmodernen ISDN-Telefonanschlüsse. Durchsetzen konnten sich die Bildtelefone damals trotzdem nicht. Sie waren schlicht zu teuer und die Bildqualität war zu schlecht.
Inzwischen sind über das Internet praktisch überall und ohne hohe Kosten Videokonferenzen möglich. Zum Einstieg reicht dabei schon ein Smartphone, ein Tablet-Computer oder ein einfacher Laptop. Diese Geräte haben standardmäßig eine Videokamera, Lautsprecher und ein Mikrofon eingebaut. Wer mit Freunden oder Kollegen videotelefonieren möchte, muss häufig nur noch die passende App auf seinem Gerät installieren, also das entsprechende Programm, um die Verbindung zum jeweiligen Videotelefoniedienst zu starten.
Auf dem Smartphone lassen sich Videoanrufe und kleine Videokonferenzen am einfachsten über Messenger-Dienste starten, beispielsweise per WhatsApp, Signal oder Telegram. Allerdings ist die maximale Anzahl der Teilnehmer hier beschränkt und die Bilder der Gesprächspartner auf dem Handy-Display sind meist sehr klein. Für längere Besprechungen eignen sich Messenger-Dienste auf dem Smartphone deshalb nicht so gut.
Längere Videokonferenzen mit vielen Teilnehmern lassen sich deutlich besser an einem größeren Bildschirm verfolgen und durchführen, beispielsweise auf einem Laptop oder auf einem großen Monitor am klassischen PC. Hier ist dann aber unter Umständen noch etwas Zubehör nötig. Eine kleine externe Kamera, Lautsprecher und ein Mikrofon. Oder noch besser, ein Headset, also ein Kopfhörer mit integriertem Mikrofon.
Für solche größeren Videokonferenzen gibt es spezielle Anbieter. Besonders bekannt und verbreitet sind die Dienste Teams, Zoom, WebEx und Skype. Selbst in den kostenlosen Versionen können bei ihnen meist bis zu 100 Menschen gleichzeitig an einer Videokonferenz teilnehmen. Allerdings ist die maximale Länge der Besprechungen oft begrenzt. Die Videokonferenz wird dann beispielsweise nach 40 oder 60 Minuten abgebrochen. Wer mehr Zeit braucht, beispielsweise für ein Online-Seminar oder wer besonders viele Teilnehmer hat, muss extra bezahlen.
Ein paar erste Stichworte und Hintergründe zu Videochats und Videokonferenzen. Einiges davon werden wir hier in den nächsten anderthalb Stunden dann sicherlich nochmal etwas ausführlicher besprechen. Sebastian Klöss, ich habe es eben schon gesagt, Sie kümmern sich beim IT-Branchenverband Bitkom unter anderem auch um das Thema Videokonferenzen. Ich vermute mal, Ihre letzte eigene Videokonferenz, die ist keine 24 Stunden her. Oder konferieren Sie jetzt bei Bitkom im Alltag dann doch lieber wieder von Angesicht zu Angesicht?
Sie haben tatsächlich recht, es sind keine 24 Stunden. Wir hatten gestern eine Arbeitskreissitzung, die bei uns inzwischen hybrid stattfindet. Das heißt, wir
hatten sowohl, was heißt das?
Genau, sowohl ein Online-Teil, also wir hatten vor Ort eine Veranstaltung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort, auch mit Vorträgen vor Ort. Und wir hatten gleichzeitig auch noch eine Reihe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die online dazugeschaltet waren und auch von da Vorträge gehalten haben. Das heißt, das Ganze findet dann auch in einem Setting statt, ähnlich wie bei einer Videokonferenz, nur dass man vor Ort dann eben auch noch mehrere Personen da hat.
Okay, das klingt tatsächlich nach besonderen Herausforderungen. Da werden wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher auch drüber sprechen, auch mit Frau Bertz, die sich auch um das Thema hybride Konferenzen intensiver kümmert. Ihr Verband beobachtet ja auch die Nutzung von digitalen Diensten und Angeboten. Was können Sie uns denn da sagen? Wie hat sich die Nutzung von Videokonferenzen so in den letzten Jahren entwickelt in Deutschland?
Also spannend sind tatsächlich die letzten 2,5 Jahre, also wirklich die Corona-Jahre. Davor hat das ganze Thema so ein bisschen stiefmütterliches Dasein gefristet. Angesprochen vorher die ISDN-Telefone. Ich erinnere mich auch noch so ums Jahr 2000, als ich mit meinen Eltern dann den ISDN-Anschluss dann gekriegt habe zu Hause und ich fand die Dinger toll, meine Eltern nicht so. Sie hatten wahrscheinlich recht damals. Aber seit 2,5 Jahren durch Corona vor allem hat sowohl im privaten Umfeld als auch im Business-Umfeld die Videokonferenz eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Wir haben im letzten Jahr dazu auch mal Zahlen erhoben und haben festgestellt, dass vor Corona im Schnitt etwa 0,6 Stunden pro Woche private Videotelefonate geführt wurden. Und während Corona ist das Ganze dann plötzlich auf 3,3 Stunden hochgeschnellt. Das heißt, ganz viele haben privat entdeckt, dass Videokonferenzen helfen und haben auch gesagt, also 56% der Befragten im letzten Jahr haben gesagt, dass letztendlich digitale Technologien, unter anderem eben Videokonferenzen geholfen haben, den Zusammenhalt während Corona aufrechtzuerhalten. Ähnliches ist tatsächlich im Unternehmenskontext zu sehen, dass ganz viele Unternehmen in den letzten 2,5 Jahren intern unter den Mitarbeitern, aber auch im Kontakt zu Kunden, zu anderen Organisationen, mit denen man zusammenarbeitet, die Videokonferenz so als das neue Normal der Zusammenarbeit entdeckt haben.
Sie haben diesen Boost durch Corona jetzt gerade schon angesprochen. Das war natürlich auch zum guten Teil dadurch bedingt, dass die Leute irgendwie versucht haben, so wenig Kontakt wie möglich zu haben, was ja auch, glaube ich, eine ganz gute Idee war in der Situation. Ist das jetzt danach, ich sag mal so in den letzten 12 Monaten vielleicht auch wieder zurückgegangen? Haben Sie da schon irgendwelche Zahlen oder kann man das noch nicht abschätzen?
Konkrete Zahlen haben wir dazu noch nicht. Was natürlich ist, ja, es gibt jetzt auch wieder vor Ort Veranstaltungen oder dieses Hybrid, was ich vorhin angesprochen habe. Was aber bei ganz vielen ist, ist die Überzeugung, wenn ich mich für 1-2 Stunden mit einem Kunden oder mit jemand anderem treffe, dann reise ich dafür nicht mehr durch die Republik, dann nutze ich jetzt einfach Videokonferenz. Ich glaube, das ist eine Überzeugung, die bei ganz vielen geblieben ist, auch jetzt, wo man eigentlich wieder reisen könnte.
Mhm. Ja, vielleicht so viel dazu für den Moment. Jörg Geiger, Sie arbeiten als freier Mitarbeiter vor allem für das Computermagazin Chip. Sind Sie da dann auch regelmäßig, ich sag mal, bei virtuellen Redaktionskonferenzen dabei oder läuft bei Ihnen der Kontakt zur Redaktion eher ganz klassisch per Telefon?
Nee, ist auch virtuell und hat sich natürlich auch seit Corona verstärkt. Also ich glaube, das können viele Leute bestätigen. Da hat man dann Lösungen gebraucht, um wieder irgendwie zusammenzuarbeiten. Und genau, das ist bis heute eigentlich geblieben oder sehr viel davon ist geblieben. Es ist jetzt nicht mehr alles virtuell, aber doch noch sehr viel. Ich glaube, wenn man so die Büros anschaut, da gibt es ja schon auch viele Back-to-Work-Strategien.
Also zurück zur Arbeit, zurück ins Büro kommen.
Die Menschen gehen wieder ins Büro. Manche Firmen fordern das ja auch oder zumindest teilweise. Aber ich glaube so, die Werkzeuge sind geblieben, die Werkzeuge sind noch da und werden auch genutzt. Also wenn ich eine Prognose abgeben müsste, wie es jetzt mit der Nutzung aussieht, ich denke, es wird vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel virtuell gemacht oder auch durch Hybrid, aber deutlich mehr als vorher. Also man hat die Werkzeuge entdeckt und weiß jetzt, wofür man sie einsetzen kann und merke ich jetzt auch aus meinem Nutzungsverhalten, also Kommunikation mit Kunden und so weiter, ist sehr viel virtuell. Aber jetzt, da man sich auch wieder ein bisschen mehr treffen kann, geht es wieder ein bisschen in die andere Richtung. Also pendelt sich so ein bisschen ein, würde ich sagen.
Sie haben die Werkzeuge angesprochen, die man jetzt gut kennt. Nutzen Sie diese Werkzeuge, nutzen Sie Videokonferenzen und Videochats auch privat noch? Oder haben Sie, ich vermute, während der Corona-Zeit sind Sie, auch Sie nicht so richtig darum rumgekommen. Wie geht es Ihnen jetzt damit?
Im privaten Bereich, muss ich sagen, bin ich noch stärker zurückgerudert wieder. Also natürlich, wenn man, ich erinnere mich ja an Weihnachten zum Beispiel, als dann wir entschieden haben, dass wir jetzt kein großes Familienfest machen wie sonst immer. Mhm. Da war dann schon, da haben wir uns dann natürlich auch kurz geschlossen, um uns selber zu sehen. Also dann mit iPad und so weiter, dass es dann auch ein Bild gab. Da war es dann auch nicht so wichtig, dass alles professionell aussah, sondern es ging dann eher darum, dass man sich einfach gesehen hat dann an dem Tag. Aber jetzt, da man sich wieder treffen kann, ist es so, dass ich privat eher zurückgerudert bin und beruflich aber noch stärker dabei geblieben bin. Also ich glaube, das eine oder andere wurde ja schon angesprochen. Man reist jetzt nicht mehr irgendwie so viel. Ja, es ist ja auch ein Kostenthema. Und wie gesagt, die Werkzeuge sind da, man nutzt sie einfach und vielleicht speckt man bei anderen Kommunikationsmitteln ein bisschen ab und nutzt es, dass man sich vielleicht doch auch mal sehen kann. Also speziell, glaube ich, der Kundenkontakt ist interessant, wenn man per Mail oder per Telefon Kontakt aufnimmt. Und dann ist es ja schon ein Schritt, bis man sich dann vielleicht wirklich mal im richtigen Leben auch trifft. Und da ist so dieser Videokonferenzbereich ein interessanter Zwischenbereich. Man kann sich mal sehen, man kann sich mal austauschen. Füllt, würde ich sagen, eine ganz interessante Lücke.
Was nervt Sie denn im Zweifelsfall an Videokonferenzen dann doch richtig kolossal? Oder ist eigentlich alles läuft super?
Nichts läuft super. Nein, also nicht alles läuft super. Ich glaube, dass bin ich dann gespannt auf die Tipps, die es gibt für professionelle Videokonferenzen. Aber ich glaube, dass viele Regeln, die für Treffen im echten Leben auch virtuell gelten. Also wenn man das jetzt nochmal auf den Unternehmensbereich, wenn man sich das anschaut, ich glaube, es ist nervig, wenn man in einem Meeting sitzt und keiner ist vorbereitet und irgendwer erzählt Geschichten aus seiner Jugend, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Also wenn es nicht zielführend ist.
Mir fällt
dann
da übrigens ganz kurz noch ein. Nein, Entschuldigung.
Genau. Das ist natürlich online auch. Also wenn man keine Struktur hat, keinen Plan, wenn die Leute nicht vorbereitet sind, das ist natürlich auch im virtuellen Meeting dann nervig. Wobei ich der Meinung bin, dass so die Meeting-Disziplin ein bisschen zugenommen hat, auch virtuell. Dadurch, dass man nicht
auch
mehr so
durch virtuelle Konferenzen?
Ja. Okay. Würde ich sagen. Also man sitzt nicht mehr so kuschelig zusammen hat vielleicht dann doch eher das Ziel, dass dann schnell über die Bühne zu bringen und dann hat man vorher eine Agenda. Also ich glaube, dass die Meeting-Disziplin zugenommen hat, würde ich jetzt zumindest so aus meinem Umfeld sagen.
Das ist ja eine interessante Einschätzung. Ariane Bertz, ich habe es eben schon erzählt, Sie machen unter anderem Schulungen und erklären in Firmen und Organisationen, wie man Videokonferenzen gut und sinnvoll einsetzen kann, wie man sie durchführen kann. Wie oft sitzen Sie denn selber in Videokonferenzen, die wirklich schlecht gemacht sind?
Also ich muss sagen, in den letzten 2,5 Jahren war da wirklich auch schon eine gute Lernkurve auf Seiten der Unternehmen und Mitarbeitenden festzustellen. Als ich vor 2,5 Jahren damit gestartet bin, das als Trainingsangebot zu unterbreiten, da habe ich wirklich schon viele lustige Fails und Pleiten, Pech und Pannen erlebt.
Okay, was ist das Gruseligste, Peinlichste, was Ihnen passiert ist? Sie müssen keine Firmennamen nennen, aber...
Nein, also ich tatsächlich so der Klassiker, Mikrofon nicht gemutet, während man dann in der Pause ist und man dann noch so die privaten Geräusche und Gespräche mitbekommen hat, dass die Kameraverbindung sehr instabil läuft oder auch Teilnehmende nicht genau wussten, wo schalte ich denn jetzt die Kamera ein oder wieder aus. Das waren so die Klassiker zu Beginn. Plus, dass auch das ein Klassiker, wenn gesprochen werden soll und darf, dass man dann erstmal 2, 3, 4 Sekunden braucht, um zu gucken, wo kann ich denn mein Mikrofon wieder entmuten oder wieder aufmachen, dass auch gesprochen werden kann. Also ich glaube, wir haben uns alle in den letzten Jahren auch zu Lippenlesern entwickelt. Und das sind so die Klassiker, die ich am Anfang miterlebt habe.
Frau Bertz, Ihr Mikrofon ist noch nicht angeschaltet. Sagt man Ihnen vermutlich nicht ganz so oft. Aber
und dennoch auch das, aber das ist immer eine schöne Rückmeldung auch von den Teilnehmenden zu hören, es passiert auch Profis. Und dafür sind wir alle Mensch, dass uns auch mal ein Fail oder eine Panne passieren darf. Und wie gesagt, es passiert ab und an, zwar selten, aber ich möchte es nicht ganz ausschließen.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch im privaten Bereich intensiv Videokonferenzen ausprobiert haben, unter anderem auch gemeinsame Kochabende gemacht haben. Wir können das jetzt nicht wahnsinnig ausführlich besprechen, aber wie muss ich mir das vorstellen? Das probieren kann man da ja sicherlich nicht. Wie war das?
Nein, tatsächlich, probieren darf dann jeder das eigen und dann selbstgekochte dann auch, aber wir haben tatsächlich in der Hochzeit im Freundeskreis, um den Kontakt zu halten, häufig Videokonferenzen gemacht mit Spieleabende. Wir haben uns zu Silvester aus den unterschiedlichen Haushalten zusammengeschaltet oder wie gesagt auch zu den Kochabenden. Und wir haben dann im Vorfeld ein Rezept in den Freundeskreis versendet per E-Mail, dass jeder sich auch schon mal die Sachen einkaufen konnte. Und dann am Samstagabend haben wir gemeinsam mit der gleichen Uhrzeit gestartet, die Sachen vorzubereiten. Ja, ich glaube, es war damals noch Spargel, eine Spargelpizza, die wir gemacht haben. Und dann auch hier Spargel zu schälen, den Teig vorzubereiten und dann auch zusammen zu essen. Und es war ein schönes Erlebnis, aber auch mit so ein paar technischen Herausforderungen.
Ja, über technische Herausforderungen sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver. Aber ich meine, in diesem privaten Rahmen, da ist, ich sag mal, das Technische, ja, da schmunzelt man dann mal drüber oder ist man vielleicht mal kurz genervt. Da ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn das Bild nicht ganz perfekt ist, wenn das mal ein bisschen verwackelt ist oder wenn es einfach nicht oder ein bisschen wild im Hintergrund aussieht. Worauf sollte ich denn achten, wenn ich das wirklich professionell nutzen will, beispielsweise bei einem Bewerbungsgespräch oder wenn ich Kurse gebe? Was sind so die wichtigsten Tipps, die Sie geben für die Gestaltung des Videobildes?
Also zum einen vorweg, wie ich mich vor der Kamera präsentiere, ist einfach meine digitale Visitenkarte. Ob im Bewerbungsgespräch oder im beruflichen Umfeld oder auch bei repräsentativen Zwecken. Und ich darf mir einfach als der vor der Kamera agiert, überlegen, wie möchte ich mich denn digital präsentieren? Und welches Bild soll diese Visitenkarte nach außen senden? Und deswegen, ich persönlich finde, es gehört genau das gleiche professionelle Bild mit dazu, wie wir es auch in Präsenz uns präsentieren würden mit unserer Visitenkarte. Da ist ja auch die Frage, ist es ein 300 Gramm Papierstärke oder hat die Visitenkarte Eselsohren und hat irgendwie eine ganz labbelige irgendwie Stabilität.
Und Kaffeeflecken sind vielleicht auch noch drauf.
Kaffeeflecken sind auch noch drauf, genau richtig. Und das, wie gesagt, darf ich mir im Vorfeld überleben. Und ich sollte da auf jeden Fall so als wichtigsten Tipp darauf achten, dass ich eine gute Beleuchtung habe, dass mein Gesicht gut zu sehen ist, gerade im Bewerbungsgespräch, dass ich einen ruhigen Hintergrund im Kamerabild habe. Also tatsächlich nicht unbedingt das Kinderzimmer oder der Kleiderschrank im Hintergrund zu sehen ist. und dass ich auch akustisch gut verstanden werde, sowohl auf der technischen Ebene als aber auch in der Sprechweise, dass ich nicht zu schnell spreche, dass ich wenig Pausen beim Sprechen mache, um so einfach ein professionelles Bild auch zu vermitteln. Und noch die kameragerechte Kleidung ist da natürlich auch wichtig, weil Kleidung ist im digitalen Formaten ein spannendes Thema, aber auch da, dass ich mich professionell präsentiere.
Da schauen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Kameragerechte Kleidung ist ja auch ein interessantes Stichwort. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Skype, Zoom, Teams und Co., Videochats und Videokonferenzen professionell nutzen. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute die Autorin und Trainerin Ariane Bertz, Sebastian Klöss vom IT-Branchenverband Bitkom und Jörg Geiger vom Chip-Magazin. Tja, vor den Nachrichten hat Frau Bertz ein Stichwort gesagt: bildschirmgerechte Kleidung. Frau Bertz, vielleicht erklären Sie das nochmal ganz kurz. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Genau, Kamera- oder bildschirmgerechte Kleidung ist, wenn wir im beruflichen Kontext, Zusammenhang, sprich selbst in der Moderatorenrolle sind oder bei einem Bewerbungsgespräch, dass wir darauf achten, dass sich unsere Kleidung farblich von unserem Hintergrund abhebt. Häufig sehe ich die Kombination weißes Hemd, weißes T-Shirt vor der weißen Wand. Damit erzeugen wir keine Wirkung und keine Präsenz, und deswegen ist das schon mal ein wichtiger Punkt.
Klingt ein bisschen wie der alte Witz von Otto mit der ostfriesischen Fahne, weißer Adler vor weißem Grund oder so.
Definitiv, ja. Genau. Das ist auch gerne einer meiner Sätze, den ich in den Trainings nenne. So weißer Adler auf weißem Hintergrund ist gut zur Tarnung, aber nicht, wenn wir Präsenz und Wirkung erzeugen möchten.
Okay, also darauf achten. Gibt es sonst noch ein, zwei Dinge, die man beachten sollte bei der bildschirmgerechten Kleidung, gerade wenn ich es professionell im professionellen Umfeld einsetze?
Genau, möglichst keine klein karierten oder klein gestreiften Muster bei den Oberteilen, weil das einfach vor der Kamera so einen verschwommenen Effekt gibt.
Das sieht man manchmal schon bei Fernsehmoderatoren, ne?
Definitiv, genau. Da kommt es auch her aus dem Fernsehen, wo man gesehen hat, das ist einfach ein Stück weit verwaschen und wirkt so ein Stück weit verschwommen auf der Kameralinse, und deswegen wirklich möglichst irgendwie ruhige Muster oder unifarbene Kleidung, das ist ideal für das digitale Kamerabild.
Dann haben Sie eben noch Hintergrund gesagt. Es machen ja ganz viele Leute, also viele von diesen Programmen, von diesen Chatprogrammen haben inzwischen die Möglichkeit, dass man das Hintergrundbild irgendwie verwaschen kann oder dass man einen virtuellen Hintergrund einsetzen kann. Das heißt, man kann irgendwie ein Foto hochladen oder es sind auch welche zur Auswahl. Was halten Sie davon?
Ja, ich finde, da ist auch interessant zu sehen, wo die Entwicklung im Fernsehen hingegangen ist. Früher hat man hier ganz viele digitale Hintergründe und diese sogenannten Greenscreens, grüne Bildschirme gesehen. Heute sieht man beispielsweise bei den Nachrichtensprechern komplett das Studio, wo sie an der Theke stehen, was sonst drumherum noch zu sehen ist. Und das Gleiche gilt auch für uns, wenn wir im privaten oder beruflichen Umfeld Videokonferenzen machen. Ich persönlich würde immer für einen realen Hintergrund plädieren, weil digitale Hintergründe oder virtuelle Hintergründe haben den Nachteil, dass immer mal wieder irgendwas abgeschnitten wird von der Person, ob die Haare, die Hände, ich glaube, das kennt jeder. Zum anderen wird auch immer durch eine Bewegung so etwas vom Hintergrund freigegeben, so ganz leicht. Und das signalisiert auf der anderen Seite eher das Thema, da gibt es irgendetwas zu verbergen, da ist wenig Transparenz da. Und darüber sollte ich mir auch Gedanken machen, wie möchte ich wirken, wie offen, wie Transparenz. Und in dem Sinne plädiere ich wirklich für einen echten, realen Hintergrund.
Zumindest wenn man wirklich, ich sag mal, professionell was präsentieren will. Ich sag mal, wenn man nur mal ganz kurz an einer Teamsbesprechung teilnimmt im Kollegenkreis, da ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Oder was meinen Sie da?
Genau, also ich sage auch das wieder: digitale Visitenkarte. Wie möchte ich mich nach außen zeigen? Und diesen Punkt sollte ich mir einfach bewusst machen, egal ob es im Teammeeting ist oder wirklich in einem Bewerbungsgespräch. Ich würde sagen, es ist ein Stück weit was anderes im privaten Umfeld, wenn ich mich mit Freunden treffe. Ich glaube, da ist es wirklich schön, einfach auch so die echte Situation zu sehen. Und dennoch im beruflichen, professionellen Umfeld würde ich immer überlegen, was zeige ich.
Ja, wir haben die ersten Hörer und Hörerinnen in der Leitung. Fangen wir an mit Herrn Kreker. Hallo Herr Kreker, ich hoffe, Sie können uns hören. Was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, ich kann Sie gut hören. Schöne Grüße aus Hamburg. Ich wollte der Frau Bertz auf jeden Fall erstmal sehr zustimmen, was das Thema Visitenkarte angeht, und hatte im Vorgespräch mit der Redaktion das Thema Hören und Sprechen rausgepickt. Ich betreue auch Führungskräfte für und schulische Führungskräfte für Online-Moderation und Online-Workshops.
Eine Kollegin von der ein Kollege von der Frau Berns.
Da sind wir Kollegen. Ich fand das ganz großartig, was sie eben auch gesagt hat. Ich wollte ganz kurz hinweisen, um einen Punkt zu vertiefen, auf eine Studie der Yale-Universität, die festgestellt hat, dass das Gehör, das Sinnesorgan des Menschen mit der höchsten, wie es heißt, empathischen Präzision ist. Das heißt, ich kann feststellen, wie es Menschen geht, am besten, wenn ich über das Gehör. Das ist, klingt erstmal sehr ungewöhnlich, dafür gibt es aber Gründe, die ich hier in der Sendung nicht vertiefen will. Wenn das richtig ist, dann ist natürlich gerade für Führungskräfte oder Leute, die professionell oder auch sich bewerben wollen, professionell arbeiten, die Frage, was für Mikrofone benutze ich und welche Kopfhörer benutze ich und wie viel Mühe und wie viel Aufmerksamkeit widme ich diesem Punkt.
Das ist eine wichtige Anmerkung. Also Sie plädieren für guten Ton bei Videokonferenzen, nicht nur für eine gute Kamera.
Es ist extrem wichtig. Schlechter Ton stresst die Menschen und macht es anstrengend, viel mehr als schlechtes Bild. Ich habe am Anfang bei den ersten Workshops die Rückmeldung bekommen, ich bin so Hobbymusiker und habe noch ein Studiomikrofon und das hieß immer, es ist anders. Dann haben wir wirklich herausgefunden, dass wenn Menschen aufgeregt sind.
Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Ich würde die Frage dann einfach das quasi auch nochmal gerne als Frage weitergeben. Also erstmal vielen Dank, Herr Kreker. Ja. Vielleicht Herr Geiger, was kann ich denn für guten Ton machen, wenn ich an Videokonferenzen teilnehmen möchte? Was sind da Ihre ein, zwei wichtigsten Tipps?
Also ich bin absoluter Fan von Headsets, also jetzt zumindest für Meetings in Unternehmen. Man fühlt sich da auch nochmal so dieses Thema Aufmerksamkeit. Ich habe bei mir auch festgestellt, dass ich aufmerksamer bin mit Headset, dass man so ein
Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Man hat den Kopfhörer auf, Mikrofon quasi vor der Nase.
Genau, Kopfhörer auf, Mikrofon nah dran. Das heißt, man reduziert damit auch so ein bisschen, was um einen rum passiert. Es ist natürlich sowieso gut, wenn man in einer möglichst ruhigen Umgebung auch ist, aber das ist ja auch nicht immer zu 100% zu gewährleisten, dass es wirklich dann auch ganz ruhig ist. So sind auch im Prinzip die Teilnehmer dann nicht abgelenkt von irgendwelchen Störgeräuschen. Also ich würde sagen, ein Headset ist eine gute Investition. Studiomikrofon, ich glaube, man muss halt immer schauen, wie viel Geld man auch ausgeben will und ausgeben kann. Viele Firmen unterstützen ja auch die Mitarbeiter mit Homeoffice-Equipment. Ob man sich jetzt da ein teures Mikro noch extra kauft. Ich glaube, man braucht es nicht für den Hausgebrauch. Also Hausgebrauch im Sinne von privat und auch unternehmerische Meetings. Ich glaube, ein bisschen anders sieht es wahrscheinlich aus, wenn ich wirklich professionell irgendwie auch präsentiere. Da lohnt sich dann sicher auch die Investition in professionelleres Equipment. Aber ich glaube, so der Headset-Weg ist für die meisten beruflichen Nutzer absolut gangbar.
Okay, ganz kurz, wenn Sie sagen, wenn ich professioneller das nutze, wenn ich beispielsweise Online-Kurse gebe oder Vorträge halten will, wie viel Euro sollte man da schon im Zweifelsfall ausgeben für so ein Headset?
Oh, schwierige Frage.
Einfach nur so eine Hausnummer, sprechen wir da jetzt von dem 10-Euro-Headset, eher so die 50-Euro-Variante oder noch teurer? So.
Also ich würde sagen, da kann man gut noch ein bisschen mehr investieren. Also es ist immer die Frage auch, wie gesagt, also man muss jetzt auch nicht tausende Euro ausgeben, aber ich würde sagen, dass man vielleicht jenseits der 100-Euro Grenze mal gucken sollte, was es denn so gibt.
In Ordnung, das ist eine Ansage. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Haas. Er ist Bürgermeister, sehe ich, und er wollte etwas zur Bürgerbeteiligung sagen. Herr Haas, herzlich willkommen im Marktplatz. Was haben Sie für Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit Videokonferenzen?
Ja, schönen guten Tag aus Niederbayern. Bei uns hat dieser ja schon erwähnte Boost für die Videotelefonate durch Corona und den Vorteil gebracht, dass wir niedrigschwelliger Bürgerbeteiligung anbieten können. Also wir nennen das dann Bürgerforum, weil Bürgerversammlung muss nach wie vor in Präsenz sein. Und es bringt gegenüber der klassischen Bürgerversammlung eine 4- bis 5-fach höhere Beteiligung.
Wow.
Weil die Leute eben nicht am Freitagabend oder Samstagabend aus dem Haus gehen müssen, sich, sagen wir mal, irgendwo coram publico hinstellen und irgendwas sagen, sondern das in der Videokonferenz im eigenen gewohnten Umfeld machen können und Genau, also da absolut positive Erfahrung für uns.
Ja, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht, Herr Haas. Den Gedanken würde ich ganz kurz aufgreifen und vielleicht an Herrn Klöss von Bitkom nochmal geben. Ist tatsächlich Videokonferenz tatsächlich ein niederschwelliges Angebot, was ich sag mal, Bürgerbeteiligung ist das eine, vielleicht auch in Konferenzen im Unternehmen, in Vereinen tatsächlich manche Dinge leichter machen kann?
Absolut, denke ich. Es ist wirklich so, jeder muss eben nicht hinreisen, jeder kann einfach teilnehmen, hat keine lange Anreise, kann einfach auch nur mal reinschauen, ohne sich selber zu zeigen. Das ist ja für viele auch mal wichtig. Und jeder hat die Möglichkeit, sich dann auch zu beteiligen. Und das sehen wir auch bei Veranstaltungen, bei Angeboten, die wir als Bitkom anbieten, dass natürlich in dem Moment, wo das rein online ist, wo das dann auch häufig kompakter ist als so eine Ganztagssitzung, einfach die Beteiligung viel, viel höher ist. Und da sind einfach auch die Hürden, glaube ich, geringer. Wir haben vorhin ja schon gesprochen, ja, professionell sich in Szene setzen etc. Das ist, glaube ich, wirklich gut, wenn man für ein Bewerbungsgespräch unterwegs ist, wenn man selber Kurse gibt. Aber um einfach an sowas teilzunehmen, braucht man, glaube ich, gar nicht so die ganz große technische Ausrüstung. Und dann kann man auch gerne einfach mal seinen Hintergrund mit dem virtuellen Bild unkenntlich machen, denke ich. Dann kann man nicht einfach bei sich zu Hause das im Wohnzimmer machen und braucht nicht irgendwie seine halbe Wohnung umräumen, um irgendeinen neutralen oder perfekt inszenierten Hintergrund zu haben.
Ich glaube, da sind dann virtuelle Hintergründe auch wirklich, wirklich okay. Da sagt auch Frau genau. Merz, das ist in Ordnung, oder?
Naja, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, ja. Und man darf ja noch vielleicht dazu sagen, es gibt ganz einfache und auch kostengünstige Möglichkeiten, wie wir uns einen guten Hintergrund auch gestalten.
Okay, ganz kurz, was kann man da tun?
Genau, erstens, ich habe das bei mir beispielsweise, einfach eine weiße Dia-Leinwand, die ich mir zu meinen Online-Trainings oder Moderationen hinten hochziehe, damit der Hintergrund ruhig ist.
Es gibt eine Dia-Leinwand, die kriegt man vermutlich jetzt auch günstig bei den eBay-Kleinanzeigen oder so.
Die kriegt man ganz günstig gebraucht, also das ist wirklich nicht teuer. Es gibt so ganz einfache faltbare Paravors, die man sich auch in den unterschiedlichsten Möbelhäusern kaufen kann. Auch nicht teuer. Und ein Kollege hat sich auf einem dünnen Drahtseil einfach einen Vorhang gespannt, also auch ganz günstig, und kann den dann bei Bedarf immer zu- und wieder aufziehen. Und es ist nicht viel Aufwand und auch sehr kostengünstig.
Man sieht dann trotzdem nicht, ich sag mal, das unordentliche Kinderzimmer oder Schlafzimmer im Hintergrund. Und der Hintergrund ist ordentlich und es fällt eben dieser seltsame Effekt weg, wenn ich mich vor diesem virtuellen Hintergrund bewege. Hörer, die das vielleicht selber noch nicht genutzt haben, es ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Da versucht eine künstliche Intelligenz irgendwie den Hintergrund auszublenden und es wird halt immer irgendwas an den Haaren abgeschnitten oder am Körper. Das ist halt, funktioniert mal besser, mal schlechter. Das vielleicht nur noch mal an der Stelle zur Erklärung. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Wirsching. Hallo Frau Wirsching, herzlich willkommen im Marktplatz. Ich habe gelesen, Sie haben online Weinproben gemacht. Das klingt ja auch spannend. Wie geht das denn?
Ja, hallo, grüß Gott. Ja, aus Franken. Na klar, wir haben im März 2020, habe ich zufälligerweise in einem Rotary-Club eine Online-Weinprobe mitgemacht. Da haben die mich eingeladen und da habe ich gesehen, wie die das machen. Und dann bin ich einfach heim und habe gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie schnell hinkriegen. Und dann haben wir wirklich improvisiert. Und ehrlich gesagt, die Improvisation, die ist heute noch da. Also wir haben zum Beispiel eine grüne Tischdecke, habe ich im Speicher an die Wand genagelt. Ich habe meinen Fernseher als zweiten Bildschirm genommen.
Wow.
Und dann habe ich halt, okay, ich habe investiert in zwei Lampen und in ein Mikrofon, ja. Und dann war das total easy, weil wir praktisch den Leuten...
Ich muss ganz kurz fragen, Sie sind selber, haben Sie ein Weingut in Franken?
Ja,
oder?
Genau.
Und Sie haben dann den Kunden den Wein geschickt und haben dann gesagt, jetzt machen Sie diese Flasche auf und dann diese? Oder wie lief das dann ab?
Genau. Die konnten das im Onlineshop als Paket kaufen. Aha. Da gab es unterschiedliche Themen und Preise. Und dann war ich dann im Bildschirm. Ich habe mich fürchterlich aufgetakelt. Also so richtig...
man muss sich für die Kamera manchmal ein bisschen schminken. Das verstehe ich.
Also unten hatte ich Jagdklamotten an, ja, weil der Speicher ist kalt, ja. Aber obenrum habe ich da richtig dicke Ohrringe und Lippenstift und also richtig dick. Meine Kinder haben mir gezeigt, wie man dann so mit Make-up und so weiter, also meine Töchter, ne, die haben sich kaputt gelacht. Hat funktioniert und dann habe ich halt im Prinzip immer Bilder eingespielt und dann zu den Bildern verschiedene Themen rund um Wein erklärt oder Geschichten erzählt. Und das war extrem erfolgreich. Also wir haben über 5000 neue Kunden dadurch bekommen und die Leute hatten viel Spaß.
Beeindruckend. Wir wollen jetzt gleich über die unterschiedlichen Plattformen reden, die es gibt und die Unterschiede. Verraten Sie uns, über welche Plattform Sie das gemacht haben.
Also,
haben Sie Zoom, Teams?
Ich habe es über Zoom gemacht, weil das war dann für viele Leute doch das Einfachste. Ja? Das hat am leichtesten funktioniert. Ich habe tatsächlich auch immer mit dem Hintergrund, mit dem Greenscreen gearbeitet, weil dann nicht ganz so viel gerechnet werden musste von den Rechnern.
Also Sie haben tatsächlich richtig einen grünen Hintergrund sich gebaut. Ja, das war die Tischdecke, die Sie erzählt haben.
Das war die Tischdecke, genau. Und das hat super funktioniert.
Sehr schön.
Ja, nur ein einziges Mal, da habe ich eine grüne Jacke angehabt und da sah ich aus wie Harry Potter mit seinem
typischer Fehler, ja.
Ja. Aber der Rest war gut.
Frau Wörsching, vielen Dank für Ihren kleinen Erfahrungsbericht. Spannende Punkte, die Sie angesprochen haben. Dann lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen über die unterschiedlichen Plattformen reden. Herr Geiger, was sind denn so die wichtigsten Unterschiede zwischen den großen Plattformen, die wir haben? Wir haben da Teams, Skype, Zoom, WebEx. Wir können jetzt nicht jede ganz im Detail besprechen, aber wenn Sie vielleicht mal grob sagen, können die eigentlich alle das Gleiche und alles ist eigentlich egal, welche Plattform ich nutze? Oder gibt es da schon größere Unterschiede, die auffallen?
Es gibt Unterschiede. Ich glaube, das ist auch, also deswegen existieren die auch immer noch parallel, würde ich sagen. Also wie gerade angesprochen, so ein absoluter Pandemie-Gewinner im Bereich Videoconferencing war mit jedem auf jeden Fall Zoom. Zoom mit extrem niedrigen Einstiegshürden. Sehr einfach zu bedienen, würde ich sagen. Auch die Apps sind recht gut bei Zoom. Das ist so der eine große Bereich. Ein zweiter großer Gewinner war dann Teams. Microsoft hat dann auch ziemlich Fahrt aufgenommen. Das war dann so, als im Prinzip die Unternehmen gemerkt haben, oh, jetzt, das ist jetzt nicht so, dass die Mitarbeiter mal für eine Woche daheim sind, sondern es könnte sein, dass die länger im Homeoffice sein müssen und wir brauchen irgendwas. Da ist natürlich recht praktisch, dass Microsoft in den Büros sowieso sehr gut vertreten ist mit Office und Outlook und so weiter, da schon einen Fuß in der Tür hat und dann haben viele Unternehmen Teams dazugenommen. Teams ist auch, würde ich sagen, eine sehr mächtige Software, um es so zu formulieren. Ich finde auch immer, Teams ist so eine kleine Welt auch für sich, die kann unglaublich viel, hat Microsoft auch geschickt wieder so gebaut, so ähnlich wie Outlook, würde ich sagen, auch nicht, also Outlook ist ja auch kein E-Mail-Programm in dem Sinne, sondern eine eigene Welt mit unglaublich vielen Möglichkeiten und Teams ist jetzt auch natürlich Videoconferencing, aber mit Kanälen und Breakout-Rooms und allem drum und dran.
Breakout-Rooms, sollten wir ganz kurz sagen, was das ist.
Ja, ist wahrscheinlich auch für die Frau Berz interessant auch. Werden oft genutzt. Also wenn man merkt ja dann relativ schnell, wenn man viele Teilnehmer in einer Videokonferenz hat, dann kann man zwar Vorträge ganz gut halten, aber wenn man irgendwas gemeinsam erarbeiten will, dann wird es schnell sehr unübersichtlich.
Also wenn es irgendwelche Gruppenarbeiten oder so geben soll, wenn man das quasi die große Gruppe aufteilen will, dann nimmt man diese kleinen Besprechungsräume dann
richtig,
dafür.
Richtig, dann kann man aufbrechen. Wird ja oft auch in echten Treffen auch so gemacht, dass man so kleine Gruppen bildet und die eine kriegt eine Aufgabe und die andere Gruppe auch und dann zum Schluss kann man präsentieren und dann gibt es eben diese Breakout-Rooms, da kann man sich dann sozusagen zusammenhocken virtuell und da Ideen sammeln und später schaltet man sich wieder zusammen. Genau, also das sind lauter so, es geht also weniger darum, dass man dann ein Bild sieht und einer, der dann vorträgt, sondern es ist ein bisschen mehr.
Okay, Frau Berz, es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, ich habe es am Anfang schon, haben wir es in der Sendung gehört, man kann auch eben auf dem Smartphone und Tablet diese Videokonferenzen machen mit den Messenger-Diensten. Das wird, ich sag mal, im professionellen Alltag eigentlich gar nicht genutzt, glaube ich, ne?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich sag mal so, die Messenger-Dienste sind, finde ich, gut für den Privatgebrauch. Das nutze ich genauso auch gerne, wenn ich mich mit Freundinnen mal wieder zusammenschalten möchte, dass wir einen Gruppenanruf machen über WhatsApp. Dann sehen wir uns zu dritt oder zu viert. Je größer die Gruppe ist, umso kleiner ist natürlich auch das Bild. Deswegen würde ich sagen, es sind solche Messenger-Dienste wirklich eher im privaten Umfeld auch eine gute Nutzung.
Ja, man kann es einfach sehr schnell machen, unkompliziert. Genau. Die Leute haben die Technik schon auf dem Telefon. Und wenn man es dann doch professioneller nutzen möchte?
Genau, also ich würde sagen, im beruflichen Umfeld ist ganz klar, dass ich da MS Teams, WebEx oder auch manchmal auch GoToMeeting auch als Plattformen durchgesetzt haben, während im Schulumfeld ist immer noch das auch natürlich das Thema Datenschutz ist da in allen Themen ein wichtiger Punkt. In den Schulen ist meistens noch BigBlueButton oder Jitsi Meet, das sind so die Plattformen, die dann eher im Schul- und Bildungsbereich auch genutzt werden.
Da haben Sie ein Stichwort gesagt, wir haben tatsächlich gerade einen Hörer in der Leitung, Herr Wille. Herr Wille, herzlich willkommen im Marktplatz. Sie haben das Stichwort Big Blue Button aufgebracht. Was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung dazu?
Ja, guten Morgen.
Morgen.
Folgendes, ich bin bis vor kurzem abhängig beschäftigt gewesen als Suchttherapeut, bin jetzt in Rente und wir haben da mit dem System Big Blue Button sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, also im Rahmen der Pandemie war es möglich, zumindest zu den Patientinnen per Video Kontakt zu halten. Ich habe auch Videotherapiegruppen so gemacht. Ist natürlich kein Vergleich, als wenn Sie eine Therapiegruppe in Präsenz machen.
Aber vermutlich besser, als keine Therapie zu machen in Corona-Zeiten.
Richtig, ne? Der Kontakt zu den Patientinnen war da. Und was auch bei uns in dem Träger, wo ich da beschäftigt war, was uns auch sehr sympathisch war und unsere Administratoren, denen war das auch sehr recht, dass das halt eine Firma ist, die in der Bundesrepublik sitzt und entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen unterliegt. Was ja bei den anderen großen Konzernen, die Namen sind gefallen, nicht immer der Fall ist.
Okay.
Und das führt mich zum zweiten Punkt vielleicht, wenn Sie mich das noch kurz sagen.
Ganz kurz, weil wir müssen dann auch ein bisschen mit den Nachrichten gleich aufpassen.
Ja, ich verstehe das. Ja, jetzt komme ich nämlich zu MS Teams. Das habe ich neulich. Ich bin jetzt freiberuflich weiterhin tätig als Supervisor. Ich wurde eingeladen von einem Team und mein Laptop ist auf dem aktuellsten Stand, alles funktioniert. Ich konnte mich per Kamera nicht zuschalten. Und ich habe wirklich alles probiert, die vor Ort auch. Alle anderen Systeme haben bei mir, ich habe zwischendurch auch mit Skype und mit Zoom gearbeitet. Mein Laptop hat immer funktioniert, mit Teams nicht.
Okay.
Da wäre die Frage, woran es liegen könnte.
Das ist natürlich als Ferndiagnose jetzt sehr schwierig. Trotzdem nehmen wir den Punkt auf, Herr Wille, vielen Dank. Herr Geiger, ist das tatsächlich ein Problem, was häufig auftritt und wo man vielleicht eine einfache Lösung hat? Oder ist das tatsächlich ein Mangel an Teams? Was würden Sie da sagen? Das ist, wie gesagt, Ferndiagnosen sind immer schwer.
Genau, woran es dann letztendlich liegt, kann man da nicht genau sagen. Natürlich auch ein bisschen bezeichnend, wenn Teams das Einzige ist, was nicht funktioniert und die anderen funktionieren alle. Also dann scheint schon Teams der Schuldige zu sein. Mein Gefühl ist auch, dass Teams dadurch, dass es sehr groß ist, viele Möglichkeiten bietet, auch vielleicht ein bisschen komplexer ist und auch Ressourcen gerne mal verschwendet. Also ich glaube, da gibt es schon noch Optimierungsbedarf. Ich möchte aber jetzt nicht sagen, dass es bei den anderen Lösungen nicht auch mal Probleme im Detail gibt, aber Teams ist sicher ein großes Stück Software mit vielen Dingen, die mal nicht funktionieren können.
Ganz kurz, Big Blue Button wird gerne als datenschutzfreundliche Lösung zu den amerikanischen Konzernen angeführt, wird auch, glaube ich, im Schulalltag viel benutzt. Ist das tatsächlich die vertrauenswürdigere, bessere Variante und kann ich die im Zweifelsfall auch im privaten Umfeld nutzen?
Genau, ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Also das vorhin viele auch das Stichwort Jitsi Meet. Also die beiden sind immer so die Vorzeige-Videokonferenzsysteme, wenn es wirklich um das Thema Datenschutz geht. Beide so einen ähnlichen Hintergrund, sind jetzt auch nicht super neu, sondern schon lange in der Entwicklung, kommen aus dem universitären Umfeld, Quellcode ist einsehbar. Das sind lauter so Dinge, die natürlich für den Datenschutz wichtig sind. Viele Schulen setzen jetzt darauf. Ich hoffe, dass es immer mehr Schulen auch werden. Aber was man gesehen hat, war ja, als die Schulen die Lösungen ganz, ganz dringend brauchten, dann wurden so Sachen wie Teams rausgekramt, weil das halt einfach, ja, es ist da, es lässt sich relativ schnell an den Start bringen. Ich denke, bei den anderen Lösungen ist es so ein bisschen, also speziell aus dem Open-Source-Bereich, wenn man sich sowas holen will, da bedarf es vielleicht etwas mehr Planung und da war vielleicht dann die Zeit
auch nicht da. Da läuft vielleicht auch manches nicht immer ganz so rund. Da sprechen wir gleich nach den Nachrichten dann nochmal etwas genauer drüber. Und weiter geht's mit dem Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Skype, Zoom, Teams und Co. Videochats und Videokonferenzen professionell nutzen. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute die Autorin und Trainerin Ariane Berz, Sebastian Klöss vom IT-Branchenverband Bitkom und Jörg Geiger vom Chip-Magazin. Vor den Nachrichten sind ein paar ganz seltsame Begriffe gefallen. Big Blue Button und Jitsi, das sind zwei von den Werkzeugen, von den Programmen, Video-Chat-Programmen, die nicht ganz so verbreitet sind. Wobei Big Blue Button kennt man offenbar teilweise aus dem Schulumfeld. Eltern, die Kinder haben, werden das vermutlich kennen. Frau Frau Berz, was ist Ihre Erfahrung mit diesen Programmen? Herr Geiger sagt, die sind, ich sag mal, aus datenschutzrechtlicher Sicht etwas besser und eine gute Lösung. Aus Nutzersicht, aus Trainersicht, wie sehen Sie das?
Ja, also ich habe primär oft den Fokus natürlich aus Anwendersicht und aus Sicht, wie interaktiv kann ich mit diesen Videokonferenzprogrammen arbeiten für Besprechungen und Meetings. Und da würde ich sagen, aus Anwendersicht finde ich sie nicht ganz so bedienerfreundlich. Sie sind nicht ganz so intuitiv. Da finde ich, hat Zoom wirklich einfach sehr, wirklich eine hohe Messlatte vorgelegt, wo aber jetzt auch viele andere Videokonferenzprogramme dem gefolgt sind. Also ich finde, da hat sich viel getan in den letzten 2,5 Jahren. Ich sage, Zoom ist ein absoluter Vorreiter gewesen, aber auch alle großen Anbieter haben da sehr gut nachgezogen. Und in der Bedienbarkeit würde ich aber sagen, ist aus meiner Perspektive Zoom immer noch führend. Und danach kommen dann die großen auch wie Teams, wie WebEx, die alle dann sehr ähnlich sind.
Und beim Datenschutz macht Ihnen das keine Bedenken?
Dadurch, dass ich meistens auf den Plattformen der Kunden trainiere oder auch Trainings anbiete, ist das immer die Entscheidung im Unternehmen.
Das heißt, das ist deren Problem.
Genau. Sozusagen, ja.
Okay, dann würde ich die Frage vielleicht noch mal kurz an Sebastian Klöss vom Bitkom e.V. weitergeben. Wir haben tatsächlich eine ganze Menge Anfragen. Frau Ruth Singer hat uns beispielsweise gemailt und fragt eben auch, welche Tools bieten guten Datenschutz und welche Programme sind aus datenschutzrechtlicher Sicht bedenklich. Ist das so? Kann ich diese großen Plattformen, Zoom, Skype, Teams, kann ich die wirklich im Unternehmensfeld bedenkenlos einsetzen oder muss ich da doch bestimmte Dinge beachten? Es gibt ja in Europa diese Datenschutzgrundverordnung, da wurde dann sehr viel bei der Einführung drüber geredet und auch manche Datenschutzbeauftragten haben, glaube ich, auch manchmal Bauchschmerzen mit der einen oder anderen Plattform.
Ist tatsächlich ein sehr, sehr weites Feld. Vielleicht nochmal zur Einordnung, warum sowas wie Big Blue Button oder auch Jitsi bei vielen Schulen sehr populär ist. Das sind eben Anwendungen, die ich auf meinem eigenen Server laufen lassen kann.
Das heißt, ich habe einen eigenen Computer, auf dem läuft das, das habe ich unter Kontrolle.
Das ist eben genauso diese Vorstellung, steht bei mir, ich habe es unter Kontrolle. Ich muss es dann aber tatsächlich eben auch selber unter Kontrolle haben. Also der Rechner hängt dann ja genauso am Internet wie alles andere. Das heißt, ich bin dann selber auch ein bisschen dafür zuständig, dass der entsprechend abgesichert ist. Und auch da gab es ja in der Vergangenheit teilweise Probleme. Bei anderen Plattformen wie Zoom, wie Teams läuft es eben in der Cloud der jeweiligen Hersteller, die entsprechend sehr, sehr gut gesichert sind. Also jetzt ist schon mal so ein Unterschied. Ich brauche mich da zumindest nicht drum zu kümmern. Das ganze Thema DSGVO und Datenschutzkonformität ist natürlich trotzdem eins, was nicht einfach so abzutun ist. Ich kann als Unternehmen selber was tun, also bei den professionellen, kostenpflichtigen Versionen der entsprechenden Programme kann ich entsprechende Einstellungen vornehmen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, über welche Server meine Kommunikation laufen soll. Das ist so ein erster Schritt dahin. Aber generell ist es wirklich bei Videokonferenzen wie überhaupt gerade beim Datenaustausch noch so eine sehr, sehr große Baustelle. Also gerade internationale Datentransfers sind nach wie vor nicht ganz geklärt und es ist momentan auch noch für jedes Unternehmen eigentlich so ein bisschen
keine klaren Antworten von Ihnen heute.
Genau, keine klaren Antworten. Es ist wirklich so, es fehlen noch so die klaren Vorgaben auch von den Aufsichtsbehörden in Deutschland, was eigentlich okay ist und was nicht. Und momentan ist es noch so ein bisschen auf die Unternehmen abgewälzt. Die müssen jeweils für sich selber prüfen, was machbar ist. Entsprechende Hinweise beispielsweise bei den Einladungen mitschicken. Es wird genutzt, es kann auch genutzt werden, aber es ist ein sehr, sehr weites Feld tatsächlich.
Herr Geiger vom Chip-Magazin, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz die Frage. Viele Bürger, Bürgerinnen, Verbraucher machen sich dann vielleicht auch Sorgen, dass der Anbieter in ihre Videochats, in ihre Videokonferenzen dass der einfach reingucken könnte. Besteht die Gefahr oder ist das tatsächlich so verschlüsselt, dass nur die Teilnehmer zuschauen können? Wissen wir da was Genaues?
Beim Thema Verschlüsselung ist es so, was viele vielleicht auch von den Messengern gewohnt sind. Ich glaube, WhatsApp ist ja da ein gutes Beispiel. Da gibt es die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das bedeutet, wenn ich mit jemandem dort in Kontakt bin, dann werden die Sachen, die ich schreibe oder die ich dann auch in einem Video von mir gebe, die werden auf meinem Gerät verschlüsselt, wandern verschlüsselt zu meinem Gesprächspartner, werden dort quasi nur dem gezeigt und es kann niemand reinschauen, was ich spreche. Diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist bei Videokonferenzsystemen eher so ein Zusatz. Also es ist nicht so, dass ist zwar alles verschlüsselt, man spricht dann von einer Transportverschlüsselung, aber diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was aus Sicherheitssicht erstrebenswert wäre, die ist bei Videokonferenzsystemen nicht Standard.
Okay, gibt es Dienste, bei denen die Standard ist, oder ist sie bei gar keinem von den großen Anbietern Standard?
Sie ist meines Wissens nach bei gar keinem der großen Anbieter Standard. Man kann sie aber zumindest in kleinen Rahmen einschalten. Also bei Zoom gibt es was, was man machen kann. Bei Teams gibt es auch was. Ist aber dann auch nicht so umfänglich. Funktioniert dann teilweise nur für 1:1
Konversationen. Aber in der Regel muss man tatsächlich dem Anbieter da an der Stelle schon vertrauen, sagen Sie. Und da würden Sie eher auf die Anbieter hier aus dem europäischen Raum setzen.
Ja, gut, also wenn man bei Technik nur auf Anbieter aus dem europäischen Raum setzt, dann sieht es relativ übersichtlich aus plötzlich.
Okay.
Also ich bin ein absoluter Sicherheits- und Datenschutz-Fan und ich finde, das sollte man immer beachten bei allen Entscheidungen, die man technisch trifft. Auf der anderen Seite nutzen wir natürlich schon auch viel Windows und wir nutzen viele Android- und Apple-Handys, weil es einfach wenig Alternativen gibt in dem Bereich. Auch da stehen amerikanische Firmen dahinter.
Okay.
Und das ist bei Videokonferenzen auch dann nicht anders.
Wunderbar, lassen wir den Punkt jetzt einfach so stehen. Wir werden diese Datenschutzfrage hier nicht endgültig klären können, zumal offenbar die Datenschutzbeauftragten sich da auch noch nicht so ganz einig sind. Zu mir ins Studio gekommen ist meine Kollegin Britta Mersch. Sie hat für uns die Hörerfragen im Blick. Frau Mersch, was sind denn Fragen, die häufiger gekommen sind?
Ja, es sind viele Spezialfragen gekommen, die wir vielleicht gleich noch klären können. Also es gibt zum Beispiel die Frage nach dem Datenverbrauch, wenn ich mein privates Handy nutze, zum Beispiel mit einem Messenger oder mit einem Videotool. Also wie viel Datenvolumen wird da verbraucht? Das ist eine Frage, die interessiert. Dann kommt auch noch mal die Spezialfrage, wie kann ich eigentlich meine Tonqualität kontrollieren? Wie weiß ich, wenn ich reinspreche, bin ich gut zu hören oder nicht? Weil ich höre mich ja nur selber reden und kann das nicht kontrollieren. Vielleicht erstmal diese beiden.
Ja, Herr Geiger, können Sie da vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen? Also die eigene Tonqualität zu überprüfen ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so einfach, ne?
Also ich würde jedem raten, wenn man, also bei mir ist es auch so, ich werde in die verschiedensten Videokonferenz-Tools gejagt manchmal und nicht jedes kennt man dann natürlich gut und man weiß auch immer nicht, ob das alles so funktioniert. Ich glaube, diese technischen Probleme, die gehören auch einfach mal dazu. Deswegen bin ich ein absoluter Freund davon, dass man vorher, bevor das Meeting dann losgeht, sozusagen prüft, ob das alles funktioniert. Ich denke, die meisten Videokonferenzlösungen bieten eine Möglichkeit an, um Mikrofon zu testen, um das Bild zu testen. Und
stimmt, es gibt diesen Testanruf beispielsweise häufig. Ne?
Und da kann man dann letztendlich sich auch, also man spricht da ein bisschen rein und guckt sich da an und dann sieht und hört man sozusagen das so, wie es dann bei den anderen Teilnehmern ankommt. Also zumindest bei denen, die dann eine solide Verbindung haben.
Da also sollte man dann also gucken, das steht glaube ich immer in den Geräteeinstellungen, also wo man dann auch einstellen kann, welches Mikrofon man auswählt. Manchmal, das ist ja auch ein ganz häufiger Fehler, dass es manche Audioeingänge gibt, dass dann, wenn man ein USB-1-Headset einstöpselt, dass man das extra auswählen muss.
Richtig, also diesen Test würde ich auf jeden Fall machen, wenn man jetzt natürlich jeden Tag in der Firma mit dem gleichen Videokonferenzprogramm arbeitet und hat alles immer so zusammengestöpselt, dann braucht man natürlich nicht jedes Mal vorher einen Test machen, dann funktioniert es in der Regel auch, aber wenn man von Google Meet zu Zoom zu Teams springt, weil jeder was anderes verwendet, dann ist es manchmal schon nicht schlecht, wenn man einfach mal guckt, okay, so sehe ich da aus, so höre ich mich da an und da gibt es eben diese Testanrufe oder Testumgebungen.
Okay, das ist ein spannender Punkt. Können Sie vielleicht noch was sagen zum Thema Datenverbrauch bei den privaten Handys? Also wenn ich jetzt mit meinem privaten Handy an so einer Videokonferenz teilnehme, wie riesig ist denn da der Datenverbrauch für so eine Videokonferenz? Und habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, da den Datenverbrauch irgendwie zu verringern?
Ja gut, also sparen kann ich im Prinzip, indem ich möglichst viel abklemme. Das heißt, wenn ich irgendwie mir ein Online-Seminar reinziehe per Handy und bin dann vielleicht sowieso unterwegs, dann muss ich vielleicht auch das nicht immer sehen. Das heißt, es reicht, wenn dann der Ton da ist. Auch ich muss dann natürlich nicht zu sehen sein, sprich ich klemme alles ab, was dann Video ist. Das spart
da gibt es dann die Option eingehendes Video ausblenden oder so, oder?
Genau, da kann ich dann mich oft auch einfach per Audio einklinken. Das heißt, ich höre dann nur das, was der Vortragende sagt. Frau Berz mag es mir verzeihen, es funktioniert natürlich nicht immer. Dessen bin ich mir bewusst, aber wenn man sparen will, dann würde ich erst das Bild abklemmen. Machen übrigens auch die Videokonferenzlösungen so, wenn sie eine schlechte Datenrate haben, dann wird zuerst das Bild abgeklemmt. Okay. Das merkt man vielleicht oft, weil der Ton läuft dann noch weiter, aber das Bild ist eingefroren, man ist dann noch zu hören, kann sich noch unterhalten, aber man sieht im Prinzip das Live-Bild nicht mehr. Da priorisieren die Lösungen.
Noch eine Frage vorne.
Genau, dazu gab es nämlich auch eine Frage. Also wenn man jetzt Sport macht, Yoga war hier das Beispiel mit Zoom und dann friert eben dieses Bild ein, beschreibt die Hörerin, hat sie nur die Möglichkeit, die Sitzung ganz hart zu schließen und dann muss man wieder alles hochfahren und sie hat eigentlich einen Rechner, der ist nicht so alt. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen können, wo das Problem liegt?
Habe ich jetzt leider keinen Megatipp. Kenne ich auch ab und zu speziell, also mir passiert das sogar selbst ab und an mal bei Apps, wenn man das über ein Tablet oder so macht, ab und zu sind die Dinge einfach so eingefroren, dann muss man sie abschießen und neu beginnen. Also ich habe da kein Patentrezept, wie man in solchen Situationen alles schnell an den Start kriegt. Also manchmal ist es einfach
über
vielleicht
das
noch als, vielleicht genau, ja. als noch Ergänzung dazu, ich empfehle immer, dass wenn es möglich ist, sich über ein LAN-Kabel direkt an den Router anzuschließen, also nicht über das WLAN zu gehen, weil zumindest über die Kabelverbindung ist die Leitungsstabilität doch etwas besser als über WLAN.
Okay, das ist ein spannender Punkt. Eine gute Internetverbindung hilft auch, im Zweifelsfall die teure Glasfaserverbindung, wenn man es wirklich sehr professionell nutzen muss. Aber einen Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, Frau Berz, ganz kurz, wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit dafür. Wenn ich das Ganze am PC mache oder am Laptop und da ist die Videokamera nicht so gut, eine externe Videokamera, eine Webcam kaufen. Was würden Sie da empfehlen? Worauf sollte man achten? Wie viel Geld sollte man dafür ausgeben?
Ja, also ich würde sagen, die externen Videokameras sind mittlerweile wieder, während Corona-Hochzeiten war es ungefähr der doppelte oder dreifache Preis, mittlerweile wieder recht erschwinglich. Und ich würde sagen, ein gutes Modell fängt so zwischen, 40 und 80 Euro. Da kriegen Sie eigentlich schon sehr gute externe Webcams zu kaufen. Am besten auch darauf aufpassen, dass vielleicht auch eine HD-Auflösung noch machbar ist, dass einfach eine bessere Bildqualität auch mit dabei ist. Ich würde sagen, tatsächlich für den Privatgebrauch, aber auch vielleicht für den beruflichen Gebrauch reichen wirklich Modelle, sagen wir so, zwischen 40 und 80 oder 100 Euro.
Ja, vielen Dank für die Einordnung, Frau Mersch.
Wir haben noch unheimlich viele Mails bekommen, wo so Pro und Contra Videokonferenz diskutiert wird. Also die einen sagen, die klassische persönliche Begegnung ist unheimlich wichtig im Job. Das kann das Videotool nicht geben. Dann haben manche aber beschrieben, ja, wir gucken gerne American Football, mein Freund und ich. Wir streamen das dann beide. Dann machen wir eine Zoom-Konferenz und gucken uns dabei an. Und dann gibt es auch eine Frau, die geschrieben hat, sie hat eine geistig behinderte Enkeltochter. Sie kann weder lesen noch schreiben. Aber über Skypen, das funktioniert unheimlich gut. Und da haben viele eben Tipps gegeben und eben auch ein Hörer, den wir jetzt noch in der Leitung haben.
Ja, Herr Drescher ist bei uns in der Leitung. Hallo Herr Drescher, willkommen im Marktplatz. Was sind Ihre Erfahrungen mit Videokonferenzen?
Guten Morgen.
Morgen.
Ich telefoniere einmal die Woche über FaceTime mit meinem Enkel in Kalifornien.
Okay, FaceTime, das ist das Programm, was im iPhone und bei den Apple-Geräten eingebaut ist,
ja.
Das Videoprogramm. Und mit Ihren Enkeln in Kalifornien, haben Sie gesagt.
Richtig.
Das klingt
der
schön.
Der Sinn ist, dass mein Enkel Deutsch lernen soll. Und das funktioniert über FaceTime sehr gut, weil man dann einen lebendigen Austausch hat.
Das ist ja in der Tat eine total schöne Erfahrung. Also Sie geben quasi so ein bisschen Deutschunterricht beziehungsweise machen einfach Praxis, Deutschpraxis mit Ihrem Enkel und pflegen gleichzeitig noch den Kontakt.
So ist es, ja.
Das ist toll. Und gibt es auch Technikprobleme oder ist das eher selten der Fall?
Von Technikproblemen haben wir noch nichts gemerkt. Wir sind ja auch anspruchslos.
Das sehr
heißt
schön.
Also, wenn man sich sehen kann und dann dieses Bemühen hat, zu sprechen, dann ist das eine ganz andere Sache.
Das glaub ich.
Als wenn man nur telefoniert.
Ja, das glaube ich Ihnen gerne. Vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Das ist schön, dass Sie auch Mut machen, dass man sowas offenbar auch mit 90 Jahren noch machen kann. Das finde ich eine tolle Sache. Vielen Dank für Ihren Anruf. Frau Mersch, was haben wir noch für Fragen?
Ja, wir haben noch manchmal so organisatorische Fragen. Ich weiß aber nicht, ob wir die heute hier beantworten können. Also wenn zum Beispiel Vereine Online-Tools nutzen möchten, dass dann die Satzungen zum Teil geändert werden müssen, wenn man zum Beispiel Beschlüsse fassen möchte oder wenn man online wählen möchte in Vereinen. Ich weiß nicht, ob jemand dazu was sagen könnte.
Ich habe das tatsächlich selber auch in einem Verein erlebt, bei der VG Wort. Vielleicht, Herr Klöss, können Sie vielleicht ganz kurz einen Satz dazu sagen?
Ach, das ist ein weites Feld. Also da bin ich jetzt auch nicht drin. Es ist wirklich so, die Vereinssatzung und überhaupt so, was online stattfinden darf, ist schwierig. Gerade während Corona wurde einiges gelockert, dass auch Vollversammlungen etc. sowas dann online machbar sind. Aber das ist teilweise was, wo so ein bisschen in Deutschland das Recht dann noch hinterherhinkt.
Gut, können wir nicht abschließend klären. Was haben wir noch für
Merkmale? Ja, und damit verbunden auch der Hinweis, dass ja nicht alle Organisationen und Vereine jetzt alle Tools nutzen können. Und das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig in Zeiten der Digitalisierung. Wie finde ich raus, welche Organisation was nutzen darf?
Ja, das ist wieder so ein Datenschutzthema. Herr Klöss, können wir zumindest weiterverweisen, wo finden die Leute entsprechende Informationen dazu, welche Tools sie nutzen können?
Also letztendlich tatsächlich kommt es dann auch wieder sehr drauf an. Also ich glaube, als Verein im Zweifelsfall habe ich die Chance wirklich zwischen allen Tools. Also ich kann die im Prinzip gerade für so einen Vereinsbereich, glaube ich, relativ sicher einsetzen. Ich würde mir an der Stelle dann gar nicht so diesen ganz großen Kopf machen, weil es wirklich alles Tools sind, die seit Jahren eigentlich auch im Unternehmenseinsatz sehr, sehr verbreitet sind.
Mhm. Wobei es da ja schon teilweise auch Diskussionen gibt, glaube ich, an Schulen zum Beispiel.
Schulen sind ein ganz spezieller Fall in dem Fall, genau.
Genau. Dann gibt es noch so ein paar spezielle Fragen nochmal, Tipps, wie man sich jetzt am besten präsentiert. Also hier schildert ein Herr, wie er sich selber ein bisschen optimiert hat, dass er eben nicht ein Headset genommen hat, sondern dann wirklich ein USB-Mikro genommen hat.
Also ein externes Mikrofon, was er an den Computer eingestöpselt hat.
Genau. Dann, dass man wirklich nochmal auf die Position der Kamera achtet und da sagt dann auch ein Hörer, also das findet er zum Beispiel alles wichtiger als jetzt die Kleidung. Vielleicht ist das noch mal eine Frage, die wir noch mal diskutieren können, so diese Frage der Präsentation.
Frau Berz, was ist wichtiger oder ist alles zusammen wichtig oder was sagen Sie?
Genau, natürlich ist es ein Gesamtbild auf der einen Seite, was wir abgeben und dennoch natürlich die richtige Kameraposition zu haben, ist auch ganz essentiell. Das heißt, die Kameralinse auf Augenhöhe zu haben, damit wirklich ein gerader Blick in die Kamera möglich ist. Ganz häufig sieht man dann Kamerabilder von unten, wo dann irgendwie der Blick nach unten geht oder die Nasenlöcher zu sehen sind, wenn die Kamera zu weit oben ist, die Kameralinse.
Im Zweifelsfall noch die Nasenhaare.
Ja, das wollte ich jetzt so nicht betonen, aber in der Tat. Und wichtig natürlich im digitalen Raum, ganz essentiell, da gibt es auch ganz spannende Studien dazu, dass der Blickkontakt in die Kameralinse gehalten wird, um meinem Gegenüber zu signalisieren, ich nehme dich wahr und ich bin bei dir. Mit dem Nachteil, dass ich natürlich nicht mehr sehe, wenn die Kameras an sind, was passiert denn da tatsächlich?
Also ich gucke nach Möglichkeit, zumindest relativ lange, nicht auf den Bildschirm, wo die Bilder von meinen Kollegen oder so sind oder von den Seminarteilnehmern, sondern ich gucke tatsächlich in die Kamera.
Genau, in die Kameralinse, damit also auch wirklich das Gegenüber das Gefühl hat, ich schaue ihn an. Und dafür ist leider aktuell immer noch wirklich der Blick direkt in die Kameralinse notwendig. Es hilft als Tipp, sich entweder vielleicht ein Post-it nebendran zu kleben oder leicht oben drüber, damit der Blick schon mal auch gelenkt wird. Ich habe neulich gesehen, so zwei lustige Augen als Aufkleber, die man sich direkt nebendran kleben kann, damit man da einfach schon mal so ein freundlich lächelndes Gesicht hat bei der Kameralinse.
Ja, haben wir noch mehr Fragen?
Genau, es gibt noch eine Frage, ob man auch die Raumatmo selbst optimieren muss. Also ich rede ja ins Mikro rein, aber manchmal Hallenräume, es sind sehr große Räume, es sind sehr enge Büros zum Teil. Also macht das einen Unterschied bei der Tonqualität, die bei den anderen ankommt?
Eieiei, Frau Berz, das ist ja was im Unternehmensalltag auch immer ganz häufig passiert. Die Leute sitzen in sehr kahlen Räumen mit großen kahlen Wänden, manchmal auch in Glaskonferenzräumen. Wie ist das mit dem Ton da?
Ja, also das ist tatsächlich eine Herausforderung und man kann jetzt natürlich auch nicht bestehende Büroinfrastrukturen komplett umbauen, irgendwelchen Schallschutz, genau, an den Schallschutz entsprechend anpassen. Deswegen, ich weiß, es gibt mittlerweile einfach auch in vielen Unternehmen spezielle Räume, in denen man einfach gut Videokonferenzen durchführen kann. Und ich sage mal so, zur Not, wenn die Akustik zu ungünstig ist, dann lieber auf ein Headset wechseln, weil genau wie es einer der Hörer heute Morgen ja auch gesagt hat, gut verstanden zu werden, akustisch gut verstanden zu werden, ist mit auch das A und O, weil es sonst sehr, sehr anstrengend wird. Mhm.
Jetzt kommt noch eine Frage, wo es auch darum geht, so dieser Stil, wie präsentiere ich mich selbst? Also da schreibt eine Hörerin, sie schreibt selbst Bücher und guckt eigentlich immer, dass sie die Zuhörenden erreicht. Und sie hat das Gefühl, bei Videokonferenzen ist alles immer so schnell. Also alle rasen immer so durch diese Themen. Sie fühlt sich total gehetzt. Gibt es auch Möglichkeiten, dass man darüber mal spricht? Also wie präsentieren wir uns jetzt eigentlich hier in dieser Konferenz?
Ich fürchte, das ist auch nochmal ein Thema für Frau Berz, die hier alle Hörerfragen, glaube ich, gefühlt gerade beantwortet.
Nicht alle, alles was in Richtung Datenschutztechnik ist, da möchte ich natürlich auch gerne Herrn Geiger und Herrn Klöß nicht benachteiligen.
Also.
Und dennoch aber natürlich ist es wichtig, dass wir auch im digitalen Raum diesen Raum für soziale Interaktion und für das Miteinander einfach auch schaffen. Dass wir uns nicht von Agendapunkt zu Agendapunkt durchjagen, weil wir sind soziale Wesen. Wir brauchen die Bestätigung und das Zugehörigkeitsgefühl, also dieses gute Bauchgefühl, und da dürfen wir uns einfach auch Zeit nehmen, das mit einzuplanen in einem Meeting.
Jetzt wurde ja am Anfang der Sendung gesagt, Sie sehen sich alle nicht, also alle sind in verschiedenen Studios oder zu Hause sind zugeschaltet. Wir haben hier keine Videokonferenz. Jetzt fragen doch teilweise Hörer, wie kann das denn sein, dass wir hier im Deutschlandfunk also reden, wir sind natürlich Radio, aber wieso kann es nicht sein, dass wir uns sehen?
Ja, ich bin auch ratlos. Ich fürchte, da gibt es keine gute Lösung. Da müssen wir vielleicht nochmal mit den ARD und Deutschlandradio-Intendanten drüber reden. Das holen wir dann hoffentlich bald nach. Ja, also ich bedanke mich sehr für das Interesse an der Sendung. Vielleicht ganz kurz, Frau Berz, wenn Sie ein oder zwei Tipps mit zwei, drei Worten sagen können, was sind die wichtigsten Tipps, die Leute mitnehmen sollten aus dieser Sendung?
Zum einen auch, Technik heißt immer Überraschungsmomente. Und auch wenn Technik mal nicht funktioniert, nicht den Humor und die Gelassenheit zu verlieren, und sondern auch da einfach ja ruhig gelassen Dinge mitkommentieren, weil das Gegenüber sieht vielleicht nicht, wenn irgendwelche technischen Probleme sind, und da die Orientierung zu geben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach mit Gelassenheit und Humor die ganzen ungeplanten Situationen in Anspruch zu nehmen.
Wunderbar. Herr Geiger, vielleicht auch noch ein ganz kurzes Schlusswort, die ein, zwei Tipps, die Sie noch haben.
Mein Tipp wäre, dass man Videokonferenzen gut vorbereitet. Seien Sie vorbereitet, sowohl inhaltlich als auch technisch. Wenn Sie mit einem unbekannten System arbeiten müssen, testen Sie es vorher, und dann, glaube ich, kann man auch diese Schwierigkeiten minimieren. Wie Frau Berz sagt, das wird sich auch bei Profis nie zu 100% ausschalten lassen.
Wunderbar.
Muss auch gar nicht sein, aber vorbereitet sein.
Und Herr Klöß, haben Sie vielleicht auch noch einen letzten Tipp?
Ich denke, sich einfach rantrauen. Einfach ausprobieren. Ganz vieles ergibt sich dann von selber. Nicht von vornherein irgendeine Scheu haben oder zu denken, ich muss jetzt erstmal noch mir eine Kamera kaufen und ein Mikrofon kaufen.
Wunderbar.
Und erstmal ausprobieren, gucken, was funktioniert. Und aufs Licht einfach achten. Ich glaube, ganz viel kann man einfach auch mit dem richtigen Licht im Raum machen.
Wunderbar. Und es ist tatsächlich schon soweit, unsere Sendezeit. Sie ist wahrhaftig vorbei. Vielen Dank an die Autorin und Trainerin Ariane Berz, an Sebastian Klöß vom IT-Branchenverband Bitkom, an Jörg Geiger vom Chip-Magazin. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier beteiligt haben mit Fragen und Anmerkungen. Natürlich auch danke an Britta Mersch und die vielen, vielen Kollegen hinter den Kulissen in Produktion, Technik, am Hörertelefon. Nächste Woche geht's im Marktplatz dann weiter. Nochmal mit Britta Mersch. Sie moderieren dann. Was ist dann das Thema?
Wir reden über Fertiggerichte. Also was ist eigentlich drin in den Fertiggerichten? Wie oft kann ich das nutzen in der Woche? Sollte ich das vielleicht mal ein bisschen aufpeppen mit frischen Sachen? Also das wird unser Thema nächste Woche sein.
Klingt spannend und hoffentlich auch schmackhaft. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Georg Ehring mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei ihm geht es dann unter anderem um den Klimatag beim BDI, beim Bund der Deutschen Industrie. Und das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.